Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Britta Fecke und das sind unsere Themen. Vom Vorzeigeprojekt zum Desaster. Der Bau des europäischen Druckwasserreaktors EPR in Frankreich wird uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Außerdem fragen wir Madrid oder Mailand, Hauptsache Klimakonferenz. Die fieberhafte Suche nach einem neuen Veranstaltungsort wird uns beschäftigen. Wir berichten von der Klimaklage in den Niederlanden und sagen Ihnen zum Schluss der Sendung im Verbrauchertipp, wie man Lebensmittelmotten wieder los wird. Ein Vorzeigeprojekt. Der Atomreaktor der Zukunft sollte er werden, der europäische Druckwasserreaktor EPR, der in Frankreich im normannischen Flamanville gebaut wird. Ursprünglich als deutsch-französisches Projekt geplant, um nach dem Fall der Berliner Mauer die technologische Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern zu stärken. Doch Deutschland stieg noch in der Planungsphase wieder aus und nach dem GAU in Japan dann auch Siemens. Seit Baubeginn im Dezember 2007 sorgt der EPR wegen Pannen auf der Baustelle regelmäßig für Schlagzeilen. Eigentlich hätte er schon 2012 ans Netz gehen sollen, nun wird 2022 grob angepeilt. Warum es zu dieser großen Verzögerung kam, deckt ein neuer Bericht auf, den die Pariser Regierung tatsächlich beauftragt und veröffentlicht hat. Susanne Krause kennt die Details.
Kritiker des französischen Atomstromprogramms bezeichnen den Bau des Druckwasserreaktors der Zukunft schon länger als ein Fiasko. Ähnlich sieht es neuerdings Frankreichs Wirtschaftsminister. Bruno Le Maire resümierte bei der Veröffentlichung die Ergebnisse des Berichts zu den Ursachen der Bauverzögerung.
C'est un échec.
Es handelt sich um einen Fehlschlag für die gesamte französische Atomindustrie. Wir müssen den Misserfolg eingestehen, um daraus zu lernen und alle nötigen Konsequenzen zu ziehen. Zum Ausmaß des Misserfolgs nennt Le Maire konkrete Zahlen. Der Bau des Reaktors in Flamanville sollte knapp über 3 Milliarden Euro kosten und 4,5 Jahre dauern. Nun ist er 4-mal teurer und braucht 15 Jahre Bauzeit. Auf 34 Seiten listet der Bericht akribisch Mängel und Pannen beim Bau des EPR auf. Anfangs sorgte der Beton für Probleme. Bald wurden Mängel bei der Ausführung der Arbeiten deutlich. Die letzte Konstruktion eines Kernkraftwerks lag immerhin schon 17 Jahre zurück. Aktuell müht sich der Bauherr Electricité de France, EDF, um Lösungen zur Verstärkung nicht sicherheitskonformer Schweißnähte in einem wichtigen, aber unzugänglichen Anlagenbereich. Unterm Strich attestiert der Bericht Frankreichs Atomindustrie technischen Kompetenzverlust. Eine Premiere. Bislang wurden Dokumente solchen Inhalts nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, erklärt der unabhängige Experte für Energiepolitik Michael Schneider.
Die sehr ungewöhnlich klaren und scharfen Worte sagen eindeutig, dass das ein Fiasko ist und dass dies durch die gesamte Verantwortungskette läuft. Das heißt, es gibt nicht nur ein Phänomen, sondern im Grunde genommen von der Qualifikation der Bauarbeiter bis zum Top-Management haben im Grunde genommen alle versagt.
Als Zitat sehr präzise und wertvoll für EDF bezeichnet die französische Gesellschaft für Atomenergie Sven, Lobbygruppe der Nuklearindustrie, den Bericht. Das meinte auch Berichtsautor Jean-Marie Folz im privaten TV-Infosender CNews. Die Gründe des Misserfolgs besser zu identifizieren, wird vor allem helfen, Vorschläge auszuarbeiten, um den Bau neuer EPR-Anlagen, insofern dies entschieden wird, zu verbessern. Denn Frankreichs Atomparkbetreiber EDF rechnet fest mit dem Projekt der Regierung, 6 neue Atomkraftwerke vom Typ EPR in Auftrag zu geben. Bislang war das Projekt gebunden an die Inbetriebnahme des europäischen Druckwasserreaktors in Flamanville, weil man damit erste Erfahrungen sammeln wollte. Jetzt aber verlangen EDF und der Lobbyverband Sven, die Regierung solle schon 2021 über die Zukunft des Atomstromparks entscheiden, bevor sich die Unternehmen im Atomsektor gezwungen sehen, massiv Personal zu entlassen. Wirtschaftsminister Le Maire jedoch lässt anklingen, diese Entscheidung würde erst nach Ende der aktuellen Legislaturperiode gefällt. Der Bericht zu den Widrigkeiten beim EPR-Bau in Flamanville werde, früher oder später Auswirkungen haben, meint Energiepolitik-Experte Michael Schneider. Denn dieser Reaktortyp sei heute überholt. Zu groß, zu lange Bauzeit.
Und es ist auch für meine Begriffe absolut nicht sicher, dass die jetzt im Bau befindlichen Anlagen in Hinkley Point in England und in Flamanville je ans Netz gehen.
Laut EDF soll der Reaktor in Flamanville Ende 2022 den Betrieb aufnehmen, insofern alles gut geht.
Susanne Krause berichtete aus Paris. Bei den jährlichen Weltklimakonferenzen wird darum gerungen, wie die Ziele des Kyoto- und jetzt Pariser Klimaabkommens umgesetzt werden können. Alles in dem Bemühen, die Erwärmung der erdnahen Luftschicht so zu begrenzen, dass sich die Folgen des Klimawandels noch einigermaßen beherrschen lassen. In diesem Jahr soll es auch um die Ausgestaltung des weltweiten Handels mit CO2-Zertifikaten gehen. Und deshalb wollten Regierungschefs, Klimabeamte, Umwelt- und Klimaschützer, Journalisten, also insgesamt mehrere Zehntausende Besucher im Dezember zum UN-Gipfel nach Santiago. Nun hat aber die chilenische Regierung die Konferenz wegen der anhaltenden Proteste im Land überraschend gestern abgesagt. Und seitdem laufen die Drähte heiß und die Suche nach einem alternativen Veranstaltungsort auf Hochtouren. Bei mir im Studio ist nun mein Kollege Georg Ehring. Herr Ehring, Sie hatten ja auch schon ein Ticket für Santiago. Nun sieht es aber aus, als wenn der Flug gar nicht so weit geht.
Der Flug wird dann wohl nach Madrid gehen, da wollte ich sowieso umsteigen. Es sieht danach aus, dass Madrid zum ursprünglich geplanten Zeitraum, also im Dezember, die Klimakonferenz durchführen wird. Es ist noch nichts beschlossen, aber das Büro der Klimakonferenz, das so etwas entscheiden muss, das soll so schnell wie möglich tagen und das heißt vermutlich heute oder spätestens an diesem Wochenende, dann wird die Entscheidung wohl fallen. Chiles Präsident Sebastian Piñera hat das Angebot Spaniens gestern bekannt gemacht, gestern Abend. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte das vorgeschlagen, zur ursprünglich geplanten Zeit in Madrid unter der politischen Leitung von Chile und der technischen Leitung von Spanien. Das erinnert ein bisschen an 2017, da hat die Klimakonferenz in Bonn stattgefunden unter der politischen Leitung der Fidschi-Inseln. Auf diesen Inseln gibt es nicht ein so großes Veranstaltungszentrum, aber sie haben die Veranstaltung geleitet. Das Echo auf den Vorschlag ist erstmal sehr positiv gewesen. Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats, hat es gleich begrüßt und eine schnellstmögliche Entscheidung angekündigt. Auch das Bundesumweltministerium in Berlin hat es begrüßt und darauf hingewiesen, dass die logistischen Herausforderungen in Bonn so schnell nicht behoben werden könnten. Positiv wohl auch, dass die bürgerliche Partido Popular in Spanien das Ganze begrüßt hat. In Spanien sind im November Wahlen am 10. November und egal wer da gewinnt, es scheint, dass beide großen Blöcke da wohl hinterstehen. Wie die Veranstaltung stattfinden soll, wenn es denn so klappt, ist nicht bekannt. Es waren ungefähr 20.000 Menschen in Santiago erwartet worden. Neben den formellen Verhandlungen gibt es Ausstellungen, Diskussionen, Länderpavillons, Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse, also ein ganz umfangreiches Programm. Und was davon nach Spanien zu verlegen ist innerhalb von einem Monat, das ist unklar. Es könnte also ein deutlich kleinerer Gipfel werden, als es ursprünglich geplant war.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Klimakonferenz. Warum ist es so wichtig, dass diese Konferenz stattfindet, auch wenn die Probleme groß sein werden? Sie sagten ja selber, nur ein Monat Zeit, um umzuplanen, ist nicht viel.
Das ist in der Tat nicht viel. Es ist sicherlich einmal für die Verhandlungstechnik wichtig. Im nächsten Jahr soll in Glasgow auf einer weiteren Klimakonferenz entschieden werden, welche Staaten wie stark ihre Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes erhöhen. Jeder weiß, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit nach wie vor ja eine ganz gewaltige Lücke klafft. Es ist aber auch psychologisch wichtig, wenn die Veranstaltung ausgefallen wäre, dann könnte man das auch als ein Signal sehen, dass der Klimaschutzprozess auf diplomatischer Ebene insgesamt stockt. Also das Vertrauen in diesen Prozess zu erhalten, das ist eine wichtige Sache. Und die Absage Chiles wurde dann auch zunächst mal als bei allem Verständnis für die schwere Lage des Landes als Rückschlag in diesem Prozess interpretiert. Und das schnelle Einspringen bzw. die Bereitschaft zum schnellen Einspringen durch Spaniens ist jetzt das Gegenteil. Es zeigt die Reaktionsfähigkeit des internationalen Klimaprozesses und auch die Bedeutung, den die verschiedene Länder, eben unter anderem auch Spanien und die Europäische Union, dem Klimaschutz zumessen, dass man sagt, dieser Prozess darf nicht entgleisen, der muss einfach weitergehen.
Heute im Laufe des Tages soll bekannt gegeben werden, wo jetzt die Klimakonferenz ausgerichtet wird. Was damit alles zusammenhängt, das schilderte mein Kollege Georg Ehring, der noch ein Ticket hat nach Santiago, aber auch in Madrid zwischenlanden kann. Vielen Dank dafür. Wir bleiben beim Thema. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klimaklage von Greenpeace und den drei ökologischen Landwirtschaftsbetrieben gestern ja abgewiesen. Die Kläger wollten die Bundesregierung zu einer ambitionierteren Klimapolitik zwingen, weil Deutschland die Klimaziele für 2020 weit verfehlen wird. Vielleicht hatten diese Klimakläger dabei die Pioniere in den Niederlanden zum Vorbild. In unserem Nachbarland waren Umweltschützer zum ersten Mal gegen die Regierung vor Gericht gezogen, mit dem Ergebnis, die Niederlande müssen den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Ein historisches Urteil, das zwar Klimageschichte geschrieben hat, aber bisher nicht wenig bringt. Für uns berichtet Alexander Göbel.
Juni 2015. Jubel und Freudentränen im Bezirksgericht in Den Haag. Niederländische Klimaschützer der Umweltstiftung Urenda haben es tatsächlich geschafft. Sie haben den Staat verklagt. Der muss ab sofort mehr fürs Klima tun. David siegt spektakulär gegen Goliath. Die sechstgrößte Volkswirtschaft Europas wird verpflichtet, den CO2-Ausstoß deutlich zu senken. Und zwar bis Ende 2020 um mindestens 25% gegenüber dem Stand von 1990 und bis 2050 schrittweise um mehr als 90%. Im Herbst 2018 wird das historische Urteil der ersten Instanz bestätigt. Urgenda findet das Tempo der Politik zu gering und so sieht es auch das Gericht. Dabei ist allen klar, dass gehandelt werden muss. Mit 17 Millionen Einwohnern sind die Niederlande nach dem Inselstaat Malta das am dichtesten bevölkerte Land der EU. Ein Viertel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Wärmere Temperaturen könnten katastrophale Überflutungen zur Folge haben. Deshalb fordern die Umweltaktivisten Tempolimit, Ausstieg aus der Kohleverstromung, weniger Abhängigkeit vom Erdgas, mehr Investitionen in erneuerbare Energie, die bislang erstaunlicherweise nur 6% des gesamten niederländischen Energieverbrauchs deckt. Tatsächlich steht im Koalitionsvertrag der konservativ-liberalen Regierung viel dazu drin. Stilllegung der 5 niederländischen Kohlekraftwerke in den nächsten 10 Jahren, eine CO2-Abgabe für die Industrie, mittelfristig immerhin 150 Euro pro Tonne. Außerdem Förderung von Elektroautos, Zuschüsse für Solarenergie, mehr klimafreundliche Landwirtschaft. Doch Marian Minnesma von der Umweltstiftung Urenda hat große Zweifel, ob das alles reicht. Sie sagt, die Regierung verschleppe die Klimaziele und ignoriere die Urteile der Gerichte.
Dann sagt ihr eigentlich, wir negieren die Rechtsbank.
Es ist so, als würden sie sagen, der Rechtsstaat, der gilt nicht für uns. Mir macht das große Sorgen, dass der Staat sich da so verhält, wo er doch gegenüber seinen Bürgern mit bestem Beispiel vorangehen sollte. Zum Beispiel berechne die Regierung die Emissionen neu. So komme bereits eine Reduktion heraus, ohne dass man dafür etwas getan habe. Ob die 25% Minderung beim CO2-Ausstoß bis 2020 zu schaffen sind, sei mehr als fraglich, sagt Minnesma. Nach Berechnungen ihrer Umweltstiftung müssten dafür im nächsten Jahr 9 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden. Das vorgelegte Klimapaket werde in diesem Zeitraum aber nur 4 Millionen Tonnen schaffen. Marian Minnesma ist enttäuscht. Wir wollen ja eigentlich unter den 1,5 Grad Erderwärmung bleiben und da muss man wesentlich energischer vorgehen. Sonst landen wir 2050 bei 2 Grad. Die Regierung hat viel Zeit verschwendet, um das zu erreichen, was durch das Pariser Klimaabkommen auch für uns gilt. Die Niederlande bleiben hinter ihren eigenen Zielen zurück. Der Staat hält sein Versprechen nicht. Und in 30 Jahren werden wir vielleicht denken, hätten wir damals bloß gehandelt. Die Klage gegen die Regierung sei trotzdem das Richtige gewesen, so Marian Minnesma. Die Gerichte hätten mit ihren Urteilen das Image des vermeintlichen Saubermanns entzaubert, Öffentlichkeit geschaffen und politisch wichtigen Druck gemacht. Die Menschen würden nun ganz genau hinschauen und das eben nicht nur in den Niederlanden.
In Australien sieht es dagegen in Klimasachen anders aus. Der australische Premierminister Scott Morrison will nach eigener Aussage Klimaproteste verbieten lassen, die der Bergbauindustrie schaden. Vor Industrievertretern rief er Unternehmen auf, Demonstranten zu ignorieren, die Wirtschaftssabotage betreiben. Sein Aufruf folgt der Festnahme etlicher Demonstranten bei Protesten gegen eine internationale Bergbaukonferenz in Melbourne. Elektrofahrzeuge sollen helfen, die Klimaziele 2030 zu erreichen und außerdem die Feinstaub- und Stickoxidwerte in den Städten verbessern. Damit mehr Elektroautos auf den Asphalt kommen, müsste aber auch die Infrastruktur zur Aufladung der Akkus ausgebaut werden. Am kommenden Montag treffen sich Vertreter der Automobilbranche im Kanzleramt mit Regierungsmitgliedern, um auch über den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos zu sprechen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat im Vorfeld zusammen mit dem Bundesverband Solare Mobilität und der Interessengemeinschaft Elektromobilität einige Forderungen formuliert. Und Stefanie Weller sitzt jetzt im Studio in Berlin. Sie ist Referentin für Elektromobilität bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Frau Weller, wie müsste denn der Ausbau von solchen Ladestationen gefördert werden?
Genau, also wir sehen vor allem noch Bedarf auch bei den privaten Ladestationen. Die sind teuer und im Moment gibt es einfach noch große Hürden. Und im Klimapaket, da ist bisher jetzt nur der Handwerkerbonus vorgesehen, also steuerliche Anreize. Das sehen wir nicht als ausreichend an. Und deshalb fordern wir, dass auch Wallboxen bis zu 500 Euro gefordert werden, sowie auch die Anschlusskosten außerhalb des Grundstücks. Und also der Bezug von erneuerbaren Energienstrom sollte dafür Voraussetzung sein. Und wir sehen auch die Autohersteller also die sollten an der Förderung beteiligt sein, weil ihnen auch der Ausbau privater Ladeinfrastruktur zugutekommt.
Jetzt haben Sie es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, ne? Sie würden, um eben auch die Elektromobilität ökologischer zu gestalten, darauf achten, dass Erneuerbare da durch die Steckdose gehen und in den im Akku landen.
Genau, also die Förderung sollte an die an erneuerbaren Energienstrom gekoppelt sein, weil einfach der Klimavorteil des Elektroautos dadurch wächst. Genau, und dadurch, also es müssen einfach auch die erneuerbaren Energien da noch weiter ausgebaut werden. Das muss beschleunigt werden.
Wie soll all das gefördert werden? Und das möglichst schnell, weil es fehlen ja einfach Ladestationen. Ne?
Genau, also zum einen die Forderung, die finanzielle Förderung, die ich genannt habe, aber Grundvoraussetzung dafür ist auch, also dass die Änderungen im Mietrecht und Wohnungseigentumsgesetz endlich umgesetzt werden, da die Notwendigkeit der Änderungen, die ist schon sehr, sehr lange bekannt und der Bundestag hat es bis heute noch nicht beraten und da fordern wir, dass der Referentenentwurf unverzüglich einfach vorgelegt wird. Außerdem ist auch der Einbau von Ladestationen anspruchsvoll und die Verbraucher brauchen da einfach, also müssen da beraten werden und wir sehen da die Ausweitung der Energieberatung der Verbraucherzentralen als ein gutes Mittel an. Genau, dann des Weiteren muss das private Laden auch beim Hausneubau und bei Sanierungen schon mitgedacht werden, weil sonst im Nachhinein einfach hohe Kosten auf die Verbraucher zukommen können. Und hierfür müsste die EU-Gebäuderichtlinie umgesetzt werden.
Sie sprachen jetzt vom Neubau. Ich stelle mir doch vor, dass da einiges an Kraft durch die Leitung muss. Kann man auch noch in einem bestehenden, also im, wie sagt man, im Bestand nachrüsten? Ist das möglich?
Ja, das ist auch möglich, genau. Das ist dann halt teurer. Also deshalb ist halt eigentlich gut, wenn man vorher schon Leerrohre einbringt, gerade für die Elektrokabel.
Also ist dann nicht so, dass wir nicht im Altbau mit 4 Räumen und, keine Ahnung, einer Heizung, die auch über Strom geht, wenn ich mir da noch ein Elektroauto anschaffe und das in meiner Garage aufladen will, dass mir dann die Sicherungen durchfliegen? Ganz praktisch also, gefragt.
Ja, also man muss natürlich auch an die Anschlüsse denken, die halt außerhalb des Hauses sind. Genau, aber wenn das einfach von dem Installateur dann einem Fachmenschen durchgeführt wird, dann gibt es da eigentlich keine Probleme.
Okay. Vielen Dank für diese Information. Ich sprach mit Stefanie Weller, Referentin für Elektromobilität bei der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Kaum jemand, der sich nicht schüttelt, wenn sich im Müsli eine kleine weiße Made windet. Lebensmittelmotten sind nicht nur ein Ärgernis, sie sind auch äußerst hartnäckig. Wenn man sie erst einmal übersehen hat, dann kann man Wochen, manchmal auch Monate damit verbringen, sie wieder loszuwerden. Damit das nicht passiert, die Tipps im Verbrauchertipp von Ann-Kathrin Stracke.
Sie verstecken sich in Nusspackungen, im Mehl oder in Haferflocken und kommen direkt aus dem Supermarkt mit in die Regale und Küchenschränke der Verbraucher. Die Rede ist von Lebensmittelmottenlarven. Verbraucher sollten daher unmittelbar nach ihrem Einkauf nachschauen, ob sich solche Larven in den Lebensmittelpackungen befinden, rät Elke Wiczorek, Präsidentin des Berufsverbands der Haushaltsführenden.
Das erkennt man daran, dass so feine Gespinste da drin sind. Und in diesen Gespinsten legen diese Motten ihre Eier, die dann schlüpfen und dann so als kleine Raupen, kleine Würmchen loskrabbeln und sich dann auch durch Verpackungen anderer Lebensmittel durchbohren.
Lebensmittelmottenlarven lieben Wärme, die es häufig in Haushalten, speziell in Küchen gibt, und vermehren sich unter diesen Bedingungen besonders gut. Sind die Motten erst einmal da, gäbe es nur einen Weg, konsequentes Wegwerfen, rät Sabine Hülsmann vom Referat Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Bayern.
Es ist zwar erstmal sehr schade für diese Lebensmittel, aber wenn man sich dann vorstellt, dass da vielleicht Tierreste oder Kot oder auch Eier schon drin sind, dann fällt es vielleicht gar nicht ganz so schwer, die auch wirklich in den Müll zu werfen. Vor allen Dingen, weil auch die Lebensmittel entsorgt gehören, die in der Nähe der befallenen Lebensmittel schon dranstehen.
Danach müssen die Schränke und Schubladen gereinigt werden. Experten empfehlen, diese erst zu saugen, dann mit Essigwasser auszuwischen und später an der Luft trocknen zu lassen. Elke Wiczurek, Präsidentin des Berufsverbands der Haushaltsführenden, geht noch einen Schritt weiter.
Was auch hilft, Schränke haben ja an den Nahtstellen so Ritzen. Auch da können sich Eier drin sammeln. Und da kann man mit einem Föhn, mit Heißluft, ganz langsam die Ritzen auf- und abfahren, weil dann werden die quasi gegart und inaktiviert.
Um sicher zu gehen, könne man 2 Wochen später noch einmal putzen. Eine Möglichkeit, Lebensmittelmottenlarven zu bekämpfen, sind Schlupfwespen. Diese fressen die Larven der Lebensmittelmotten auf. Man kann sie online bestellen und dann an die Stellen legen, an denen man die Larven bzw. Lebensmittelmotten vermutet. Allerdings sei diese Art der Lebensmittelmottenbekämpfung nicht jedermanns Sache, gibt Sabine Hülsmann vom Referat Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Bayern zu bedenken.
Da muss man so ein bisschen individuell schauen, ob man das möchte, weil das ja auch Tiere sind, die dann in der Wohnung rumfliegen und die sterben dann ab, sobald sie keine Eier oder keine Nahrung mehr finden. Und man hat dann andere tote Tiere bei sich in der Küche.
Eine andere Möglichkeit, Lebensmittelmotten loszuwerden, sind Pheromonfallen. Diese klebrigen Karten enthalten das Geschlechtshormon der Tiere, ziehen allerdings nur die Männchen an. Die bleiben dann darauf kleben. Sie eignen sich für die Verbraucher, um zu kontrollieren, ob und wie viele Lebensmittelmotten noch da sind. Benutzt man diese im Sommer, sollte man darauf achten,
dass man auch Fenstergitter hat oder so Fliegengitter vor den Fenstern, dass nicht von draußen noch zusätzlich Tiere reinfliegen können.
Als Faustregel gilt, sensible Lebensmittel wie Nüsse, Mehle, Haferflocken in fest verschließbaren Gefäßen aufzubewahren, vorzugsweise mit einer Gummidichtung, damit die Larven gar nicht erst den Weg herausfinden und so möglicherweise andere Lebensmittel befallen.
Der Verbrauchertipp war das von Ann-Kathrin Stracke. Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Die großen Öl- und Gaskonzerne müssen ihre Produktion bis 2040 um mehr als ein Drittel zurückfahren, wenn die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens überhaupt noch eingehalten werden sollen. Zu diesem Ergebnis kommt eine soeben veröffentlichte Analyse der britischen Denkfabrik Carbon Tracker. Ohne ein solches Umsteuern würde das global noch zur Verfügung stehende CO2-Budget in den kommenden Jahrzehnten überschritten werden, heißt es da. Verwiesen wird auf die Vorgabe des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst aber 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür müssten die CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und meinem Kollegen Jasper Barenberg. Dort geht es auch um die neue Phase im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.